Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
Herzlich willkommen und hallo zu unserem kleinen, aber feinen Nachtrag zum letzten Brand 1 Podcast. Für alle diejenigen, wo der Podcast vielleicht schon ein bisschen weit weg liegt, das große Thema und der Schwerpunkt war Nähe und Distanz. Und in dem Zusammenhang habe ich auch mit jemandem gesprochen, der ganz genau weiß, was es heißt, nah dran zu sein. Taz-Reporter Martin Kaul nämlich ist ganz, ganz oft mit von der Partie, wenn es irgendwo größere Demonstrationen gibt. Bei G20 zum Beispiel, in Köthen war er, im Hambacher Forst oder zuletzt auch bei der Unteilbar-Demonstration in Berlin. Er streamt dann von dort aus live das Geschehen für die Taz auf sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Twitter. Und wenn er das macht, dann schauen ihm auch ziemlich viele Menschen gleichzeitig dabei zu. Wie entscheidet er aber, wann er ganz nah dran sein will und wann es vielleicht auch mal Zeit ist für ein bisschen Abstand? Das habe ich mit Martin Kaul ausführlich besprochen und hier im Brand 1 Bonustrack gibt es die volle Länge des Interviews zum Nachhören. Hallo Martin.
Hallo, moin.
Ich habe ja eben schon gesagt, dass du die Demos, bei denen du mitläufst, live übers Handy streamst, ab und an eben aber auch mal leere Straßen, wo gar nichts passiert. Was ist denn die Intention dahinter?
Es gibt so bestimmte Momente, in denen das Sinn macht, wenn man zum Beispiel aus einer ganz aufgeladenen Situation kommt und zeigen will, dass ganz in der Nähe die Situation schon wieder ganz anders aussieht. Beispielsweise 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg, da hat das Sinn gemacht, zeigen zu können, einerseits, guckt mal hier, gucken Sie mal hier, brennt das Schanzenviertel, aber wenn wir jetzt mal ein paar hundert Meter weitergehen, sieht die Situation schon folgendermaßen aus. Und diesen Raum abschreiten zu können, also einfach nur die Realität abschreiten zu können mit Menschen, die zuschauen, das hat einfach einen Vorteil, den das Medium mit sich bringt, den man auf anderen Kanälen so nicht ausspielen kann, nämlich sozusagen besser einordnen zu können, Realität klarer zeigen zu können. In der Tagesschau zum Beispiel, da sieht man ja dann sozusagen sehr stark, notwendigerweise sehr stark kuratierte Bilder von so einem Ereignis, zum Beispiel von den brennenden Barrikaden im Hamburger Schanzenviertel. Oder in der Zeitung verknappt man dann gewisse Überschriften, zum Beispiel auf die Überschrift Hamburg brennt. Und wenn ich sozusagen schlicht und ergreifend mit dem Handy diesen Raum begehe und abschreite, dann kann ich eine Dimension erzeugen, die es auch in Wirklichkeit gibt. Und dann kann ich zeigen, dass, sagen wir mal, Hölle und Himmel sehr nah beieinander liegen. Da kann ich das Ausmaß zeigen von einer Auseinandersetzung, auch von diesen ja, extremen, gewaltvollen und militanten Auseinandersetzungen, die es da in Hamburg gab. Aber eben auch zeigen, wie nah eigentlich schon die Ruhe und auch eine gewisse Stille da beieinander liegt. Und das macht aus meiner Sicht Sinn, um einfach Leuten zu vermitteln, was der Raum, auch die Dimension von der Auseinandersetzung ist.
Ist das für dich dann auch tatsächlich schon so der zentrale Grund, auf dieses Medium Live-Video zu setzen oder gibt es noch andere Dinge, die dich daran faszinieren?
Also mich, Faszination ist jetzt übertrieben, ich bin da nicht fasziniert von, ich sehe das eigentlich ein bisschen eher kühl, aber ich sehe, dass wir oder dass unsere Zielgruppe auch in der Tat das sehr annimmt, also dass man mit diesem Medium Realitäten oder Geschehnisse vermitteln, einordnen, auch kontextualisieren kann, für die sich unsere Leserinnen und Leser interessieren und auch ganz interessant, für die sich eben viele interessieren, die bislang noch gar nicht zu unseren Leserinnen und Lesern gehört haben. Also, dass wir darüber auch neue Freunde der, ich sag mal, Taz-Community, Taz-Kommune gewinnen, die zunächst mal mit der Taz nicht viel am Hut hatten, aber die über dieses Medium zu uns kommen. Und das Interessante daran ist aus meiner Sicht, dass eine direkte Interaktion möglich ist. Also was kann ich machen? Erstmal kann ich zeigen, was ist. Zweitens kann ich sagen, was ich dazu weiß. Drittens kann ich aber auch sagen, guck mal, ich bin Journalist, so sehe ich aus und das weiß ich alles nicht. Das heißt, ich kann auch die Produktionsbedingungen von Journalismus eigentlich transparent gestalten. Ich kann sagen, was ich weiß, ich kann auch sagen, was ich nicht weiß. Und an der Stelle, wo ich was nicht weiß, das geht uns ja allen so, die wir im Journalismus tätig sind, dass wir Dinge nicht wissen, kann ich aber in diesem Fall die Expertise der Zuschauer und der Zuschauerinnen einbeziehen. Und das finde ich sehr interessant. Das heißt, in Hamburg zum Beispiel kann ich mich einfach nicht gut aus. Ich bin kein Hamburger, ich war in Hamburg zu Gast. Ich bin da rumgelaufen und wusste aber manchmal nicht, ja, wo gehe ich denn jetzt lieber hin? Gehe ich jetzt links rum oder rechts rum? Wo bin ich überhaupt? In welcher Straße? Mensch, kann mir das mal jemand sagen. Und man kann dann schlicht und ergreifend mit denjenigen, die da zuschauen, sprechen. Man kann fragen, hier kennt sich jemand aus, muss ich links oder rechts rum? Und dann schreiben 3 Leute links rum und 7 Leute rechts rum. Dann hat man eine Tendenz. Das ist also eine ganz banale Form der Interaktion. Und dann gibt es eben auch inhaltliche Formen der Interaktion, dass man also sagen kann oder fragen kann, Mensch, ich kann jetzt Folgendes nicht einordnen. Beispielsweise in Köthen habe ich eine relativ viel beachtete Demonstration übertragen und dokumentiert, bei der es dann auch zu volksverhetzenden Reden kam. Aber mir war zunächst gar nicht klar, wer ist eigentlich die Person, die da spricht. Und dann gab es andere kundige Menschen, die das sich angeschaut haben und die in der Kommentarspalte sozusagen einfach Kontextinformationen liefern konnten. Und interessanterweise, man spricht ja häufig von dieser Schwarmintelligenz, manchmal ein bisschen beschönigend, aber funktioniert das auch. Also das heißt, das, was in diesen Kommentarspalten funktioniert, die Interaktion, das finde ich ist ein sehr interessantes Format von Journalismus oder auch von Interaktion zwischen Journalistinnen, Journalisten und den Zuschauerinnen, Zuschauern. Das ist was, das weiß nicht, ob mich das fasziniert, aber das macht mir jedenfalls Spaß und ich glaube auch, dass darin ein gewisses Potenzial liegt.
Jetzt ist ja die Kritik an dieser Medienform, an den Livestreams häufig, dass das Geschehen nicht genug eingeordnet wird. Jetzt hast du schon gesagt, durch Kommentare und so wird es vielleicht auch eingeordnet. Aber wie gehst du mit dieser Kritik um? Also, dass du ja natürlich immer auch nur einen Ausschnitt zeigen kannst.
Also, um ganz ehrlich gesagt, diese Kritik habe ich jetzt noch gar nicht so oft gehört, weil ich mich eigentlich schon mühe, ja gerade zu kontextualisieren. Also gerade zu sagen, wir sehen jetzt hier Folgendes, es ist so und so viel Uhr. Mein Name ist Martin Kaul, ich bin Redakteur bei der Taz. Ich stehe jetzt an dieser Stelle. Das ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt, das ist eine Kreisstadt. Worum handelt es sich dabei? Was weiß ich hierzu, was weiß ich nicht? Also diese Kontextualisierung ist natürlich, was den Unterschied ausmacht zwischen einem journalistischen Livestream-Format, also eigentlich eher einer Live-Reportage, einem Live-Report und einem, sagen wir mal, lediglichen Livestream von irgendjemandem, der nur zeigt. Und da muss man doch zunächst mal sagen, dass ja jede Information, die wir überhaupt auf der Welt wahrnehmen können, logischerweise eine kontext- oder entkontextualisierte Information ist. Das bringt ja die Sache so mit sich. Und das ist natürlich bei solchen Übertragungen nicht anders, aber sie sind doch eigentlich nochmal ganz anders in der Lage, sagen wir mal, umfassendere Perspektiven zu zeigen. Also ganz anders als ein geschnittener Videobeitrag oder anders als ein selektierter Text, bin ich ja hier in der Lage, wenn ich es gescheit mache, jedenfalls ein, sagen wir mal, begrenztes Geschehen vor Ort aus vielen Perspektiven auch zu zeigen. Und das ist doch was, was wir sozusagen durch diese Form dann erst können. Jetzt bin ich auch kein Freund davon, das zu romantisieren. Das funktioniert in bestimmten Dingen und für andere Dinge funktioniert es nicht. Und man sollte natürlich auch vorsichtig sein. Wir haben gesehen, was passieren kann, wenn man denkt, es wäre eine gute Idee, ich sag mal, in Paris von irgendwelchen Terrorattacken live auf Sendung zu gehen, wo selbst der Journalist das Geschehen gar nicht unter Kontrolle hat, beziehungsweise die Informationen nicht unter Kontrolle hat. Und das ist, glaube ich, schon eine Gefahr von diesen Formaten, wenn man sich hineintreiben lässt in eine Aktualität, die man nicht mehr beherrscht. Das heißt also, was ich denke, was wichtig ist und was ich auch jedem empfehlen würde, ist, sich stets bewusst zu machen, dass in dem Moment, in dem wir diese Kamera hochhalten und in dem wir einen Stream anbieten, dass wir als Journalistinnen und Journalisten auch die Verantwortung dafür tragen, dass wir die, ich sag mal, letztlich auch Urheber sind, dass wir die Verantwortung dafür tragen, was wir zeigen, was wir einordnen, wie wir es einordnen und dass wir nicht einfach nur die Dinge sich selbst überlassen. Das ist schon wichtig und das ist auch wichtig, um ja ordentlich damit umzugehen, denke ich.
Wie entscheidest du denn oder die Redaktion, wann du zum Beispiel bei deinen Aufnahmen ganz nah dran bist oder dann doch lieber auf Distanz gehst?
Ach, das mache ich eigentlich viel situativ. Ich sag mal, Stichwort G20, da habe ich gesehen, dass man auch zu nah dran gehen kann. Da war ich also dann auch auf Sendung mitten in der im Prinzip anarchischen Zone des Schanzenviertels, wo die Polizei gar keinen Zugang mehr hatte. Hatte da zum Beispiel so ein paar Jungs gefilmt, die da vermummt mit einem abgebrochenen Straßenschild gerade im Bankautomaten aufbrechen wollten. Und da war ich jetzt sicher zu nah dran. Einer von denen kam dann und hat mich irgendwie niedergeschlagen und sie umgeboxt. Und das wäre sozusagen so eine Situation, da würde ich sicherlich beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich glaube, das tue ich in der Regel situativ. Was wir jetzt schon machen, ist, dass wir darauf achten, dass wir uns absichern im Sinne von, also dass wir bestimmte Vorkehrungen treffen, wenn wir auf auch gerade rechtsextremistische Demonstrationen gehen, dass andere Kolleginnen und Kollegen wissen, wer gerade wo im Livestream-Einsatz ist, dass wir uns gegenseitig ein bisschen beobachten, dass also man in diesem Sinne nicht alleine unterwegs ist. Denn wir sehen ja auch, dass die Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten in so einem Kontext in den letzten Monaten und Jahren zugenommen haben. Da sind wir ein bisschen vorsichtiger. Aber ich sag mal, ich war jetzt nur auch oft genug auf Demonstrationen, um so Entwicklungen auch ganz gut absehen zu können oder jedenfalls in der Regel ein Gespür dafür zu haben.
Jetzt hast du diese rechte Demo in Köthen schon angesprochen, für die du oder für deine Beobachtung auch wirklich viel Applaus bekommen hast. Das kann man, glaube ich, so sagen. Da sind ja diese volksverhetzenden Kommentare beispielsweise auch geäußert worden. Du hast das gefilmt. Fällt es da in solchen Situationen manchmal auch schwer, nur der Beobachter zu sein?
Nee, also da trenne ich die Rollen schon. Also ich bin da, um was zu dokumentieren. Ich bin da, um was zu zeigen. In dem Fall war es so, dass aufgrund der Dokumentationsarbeit, die ich da gemacht habe und die auch ein anderer Kollege, Markus Engert von BuzzFeed gemacht haben, dass also diese Reden übertragen wurden und gesichert waren und dann tatsächlich Strafanzeigen gestellt wurden und Ermittlungen aufgenommen wurden wegen Volksverhetzung gegen den David Köckert, auch zu Recht, der hat da echt viel dummes Zeug erzählt. Und das ist dann soweit auch gut, aber das ist ja nicht meine Aufgabe, da jetzt den Ermittler zu spielen. Also es gibt immer wieder tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die dann in solchen Situationen anfangen, auch mit der Polizei sich zu behängen und dann rumzuschimpfen und alle möglichen unflätigen Begriffe verwenden. Und das ist einfach nicht meine Art. Das finde ich ist auch falsch. Also man sollte einfach wissen, was der Besteckkasten des Journalisten ist. Man sollte auch wissen übrigens, was der Besteckkasten des wehrhaften demokratischen Staates ist, auch was der Besteckkasten von Polizisten ist. Viele Journalisten wissen zum Beispiel nicht, und auch viele Aktivisten dann, dass es beispielsweise schlicht und ergreifend erlaubt ist, zum Brechen von Widerstand, zum Beispiel wenn es Sitzblockaden irgendwo gibt, beispielsweise Schmerzgriffe anzuwenden. Ja, also es gibt einfach eine bestimmte Art, eine Palette von handwerklichen Techniken, die die Polizei gelernt hat, um Widerstand zu brechen. Und dann gibt es eben Fälle, ich sage jetzt mal Sitzblockade beim Castor oder im Hambacher Forst oder sonst wo, wo dann die Polizei diese Techniken anwendet. Also beispielsweise ein so ein Schmerzgriff ist ein Griff auf die Nase, ein Druck auf die Nase, der starke Schmerzen verursacht und in der Regel dazu führt, dass man so sich seine Arme nicht mehr anspannt und sich aus Blockaden lösen lassen kann. So, und wenn sowas passiert, dann gibt es häufig irgendwelche Journalisten, die das noch nie gesehen haben und die dann anfangen rumzuschreien, hey, das dürft ihr doch nicht, das ist doch und so weiter. Und da, finde ich, muss man einfach wissen, was der Fall ist, wissen, was erlaubt ist, wissen, was nicht erlaubt ist, sich ein bisschen auskennen und dann kann man das auch einordnen. Und da nützt mir Emotionalität nichts, da nützt es mir nicht, irgendwie groß auf die Tränendrüse zu drücken, sondern da sind Taz-Leserinnen und Taz-Leser und Taz-Zuschauerinnen und Taz-Zuschauer gut informiert, wenn sie von mir die Informationen bekommen, die sie brauchen, um dann selber einordnen zu können, was hier gerade passiert, polizeilicherseits, was hier gerade passiert auf Seiten von Demonstranten und Demonstrantinnen und was eben dann im Idealfall auch noch passiert von Seiten des Journalisten, den sie ja da auch gleich live vor sich sehen können. Das ist sozusagen meine Herangehensweise und ansonsten versuche ich mich da jetzt nicht groß in Mitleidenschaft ziehen zu lassen.
Jetzt gab es ja vor einigen Monaten in Berlin die viel beachtete Unteilbar-Demo und dort hast du dann mal absichtlich die Rolle gewechselt. Da warst du dann nicht mehr der Taz-Journalist, sondern dann doch eher der Akteur. Was hat dich denn dazu bewegt, da so ja bewusst die Rollen dann doch mal zu wechseln?
Als es die Ankündigung zu dieser Unteilbar-Demonstration gab, da ging sozusagen die Frage rum, wer einen Aufruf unterzeichnet zu dieser Demonstration. Und das, finde ich, ist eigentlich nichts, was Journalisten machen sollten, wenn sie hinterher noch darüber berichten wollen. Allerdings habe ich mir da viele Gedanken drüber gemacht und ich fand, dass gerade diese Demonstration auch in unserer Zeit, in der wir heute leben, ein sehr wichtiges Zeichen war. Ein wichtiges Zeichen gegen auch diesen aufkommenden Autoritarismus, gegen diese aufkommenden, ja, teilweise auch Faschisierungstendenzen, die wir sehen, gegen den Versuch, gegen die freie Presse vorzugehen. Und deshalb habe ich diesen Aufruf unterzeichnet und auch aus gutem Gewissen und mit voller Überzeugung, weil ich es richtig finde und weil ich finde, dass das was war, was jede Demokratin, jeder Demokrat hätte tun können oder sollen. Und den habe ich also einfach mitgezeichnet. Allerdings hatte ich mir dann vorgenommen, dass ich darüber dann nicht berichten werde, einfach um das eine vom anderen zu trennen. Und als wir dann darüber sprachen, wie es aussieht und wer da solche Live-Videos anbieten kann, dann kam niemand anders in Frage mehr. Und dann haben wir uns eben dafür entschieden, dass ich doch streame, aber transparent mache, dass ich diesen Aufruf eben unterzeichnet habe. Ansonsten habe ich mich da im Weiteren nicht engagiert. Ich habe da jetzt nichts organisiert oder sonst wie was getan. Ich habe einfach nur mit meinem Namen unterschrieben. Und das habe ich dann entsprechend hinterher transparent gemacht, sodass ich auch glaube, dass das jeder soweit einordnen konnte. Ich habe aber jetzt nicht anders darüber berichtet, als ich auch darüber berichtet hätte, denke ich mal, wenn ich jetzt meinen Namen nicht drunter gesetzt hätte und den Aufruf. Aber natürlich, das ist etwas, was, wenn man es tut, man natürlich unbedingt transparent machen muss. Und das habe ich in dem Sinne getan, sodass ich denke, das geht klar.
Martin Kaul streamt für die Taz ganz nah von großen Demonstrationen. Dabei ist er aber nicht immer mitten in der Menschenmenge unterwegs, sondern ab und zu verlässt er auch mal die große Masse und schaut, was drumherum passiert. Wie es also ist, ganz nah dran zu sein und ab und zu auch mal Abstand zu wahren, das hat er mir persönlich im Gespräch erzählt. Und damit war es das auch schon wieder mit unserem kleinen, aber feinen Bonus zum letzten Brand 1 Podcast. Aber, und das ist quasi unser kleines Weihnachtsgeschenk für alle Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge, also der Brand 1 Podcast für den Januar, gibt's schon am 23. Dezember zu hören, also kurz vor Weihnachten. Dann sprechen wir darüber, Widerstände zu überwinden. Ein sehr, sehr großes Thema mit vielen, vielen unterschiedlichen Aspekten. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Wer sich bis dahin aber gar nicht mehr gedulden kann, dem möchte ich an dieser Stelle noch einen anderen Detektor FM Podcast ans Herz legen. Nämlich die neue Folge Pickt Thema. In diesem Podcast beschäftigt sich meine Kollegin Isi Wob, die übrigens auch immer die Redaktion hier für diesen Brand 1 Podcast hat, immer mit einer Empfehlung auf pickt.de. Und wer die Plattform nicht kennen sollte, dort empfehlen Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel Artikel und Podcasts, die sie besonders beeindruckt haben oder die sie aus irgendeinem Grund für lesenswert halten. Und in dieser Episode geht es um die viel diskutierte Frage, sollten wir Hartz IV abschaffen? Eines kann ich schon mal vorwegnehmen, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es lohnt sich reinzuhören in die aktuelle Folge von Pickt Thema. Wir hören uns hier in diesem Podcast aber auf jeden Fall am 23. Dezember wieder. Ich bin Christian Bollert und wünsche Ihnen bis dahin noch schöne und entspannte Vorweihnachtstage und sage bis dahin.
Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.